Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Und auch heute wieder einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe kleine Zuschauerinnen, wie Wolfgang Back sagt. Ich nehme das schon vorweg, das brauche bei seiner Begrüßung nicht zu sagen.
Ich brauche ja gar nichts zu sagen.
Gut, dann mache ich gleich mal weiter. Auch heute wieder haben wir eine ganze Menge Themen vorbereitet. Wir wollen anfangen mit Spock.com. Vielleicht werden Sie sagen, sind Sie jetzt im Raumschiff Enterprise gelandet? Sind wir nicht, es ist etwas ganz anderes. Sind Sie mal gespannt.
Ja, das ist ja nicht nur Spock.com, da gibt es ja auch noch andere Dinge, die auf das ähnliche zielen. Scheinbar ist das, was wir vorhaben zu erzählen, jetzt gerade in, dass man da unbedingt mitmachen muss.
Dann gibt es E-Learning, damit ist gemeint elektronisches Lernen. Und dass das nicht einfach nur eine Abfrage ist, sondern dass hier ein Programm mit KI ausgestattet, also künstlicher Intelligenz, sich ein Modell schafft von dem, der vor dem Rechner sitzt und sich darauf anpasst, das ist eigentlich das Geniale daran. Eine Sache, die sicherlich große Zukunft hat. Auch das war ein ganz interessantes Gespräch.
Dr. Marco Lohse ist ein Gesprächspartner für integrierte Netzwerke. Ist ein bisschen untertrieben, das, was er macht. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Bahn mit dem Handy und da ist eine Software drauf und auf dem anderen Handy ist auch eine Software drauf und Sie können dann einfach dessen Musik da hören, wenn der will natürlich. Oder zu Hause gibt es ja auch Anwendungen, Sie wollen wissen, wer da unten klingelt an der Haustür und Sie schauen sich das in Ihrem Handy an. Oder wollen Musik hören auf der Terrasse und Sie fragen ganz einfach, wer hat denn Musik für mich und dann geht das egal über welches Gerät. Ich fand das ein ganz tolles.
Genial, was da passiert. Und dann haben wir vor einigen Sendungen mal auf die Geschäftsbedingungen von Google geschaut, wie merkwürdig doch da die Ausgestaltung ist. Wir wollen heute am Ende mal auf die Geschäftsbedingungen von Microsoft schauen.
Winzig weit.
Genau, und da sind auch ein paar Sachen drin, die mir zumindest nicht geheuer vorkommen.
Werden sich wieder einige Zuhörer werden sich wieder ärgern.
Aber wir haben es ja am Ende der Sendung.
Ja, werden sagen, die sollten doch mal die Schnauze halten. Mit immer dasselbe.
So ja. Böse sind die gar nicht. Weißt du, wie viele Menschen wir zurzeit auf dieser Erde haben?
Um die 6 Milliarden und ein bisschen mehr.
6,6 Milliarden sowas.
Weißt du, wie viele wir hatten, als ich jugendlich war?
Warst du denn mal jugendlich?
Ja.
Und, wie viel?
Da haben wir gelernt, es werden so um die 2 bis 2,5 Milliarden.
Mein lieber
Freund. Eine Generation.
Das ist eine ganz schön produktive Generation,
muss man schon sagen. 6,5 Milliarden.
Es wird geschätzt, dass wir im Jahr 2025 etwa 8 Milliarden sein werden und im Jahr 2050, ich glaube, das erleben wir zwar nicht mehr, sogar über 9 Milliarden. So, und es wird natürlich immer schwieriger, unter so vielen Menschen den richtigen herauszufinden, sei es für eine Partnerschaft mehr oder weniger lebenslang, sei es einen Mitarbeiter für ein Unternehmen zu finden oder für einen Club oder einen Gleichgesinnten, einen, der von Interesse ist. Und deswegen kommen neue Geschäftsideen, die aus dem Internet sprießen. Eine davon heißt Spock.com oder Spock.com. Und da muss man eigentlich mal
Spock kritisch mit CK.
Mit CK, S-P-O-C-K. Muss man mal einen kritischen Blick drauf werfen. Denn was macht Spock.com? Also erstmal sind die mit einer Finanzierung von Clearstone Venture Partners und Opus Capital Venture ausgestattet von 8 Millionen Dollar als Startkapital. Das ist auch ganz schön. Nicht unbekannt, denn Clearstone hat auch PayPal damals mit investiert, was er dann mittlerweile bei eBay gelandet ist, aufgekauft wurde. Und Spock.com ist eigentlich eine Suchmaschine, die geht ins Internet und sucht nach Menschen, nach Daten von Menschen. Nach eigenen Angaben sind mittlerweile 150 Millionen Menschen registriert. Täglich kommen weitere Millionen dazu. Und jetzt kann ich da suchen, nicht nur nach dem Namen Wolfgang Back, nicht nur nach der Straße, sondern ich kann zum Beispiel auch suchen nach einem Bernd, der immer besoffen Auto fährt. Auch das ist das in
genau der Antrag. Genau, ich bin doch nicht der Bernd.
Nein, du fährst ja auch nicht besoffen Auto. Ja. Aber den habe ich ja in der Kneipe letztens kennengelernt in Berlin. Und den könnte ich jetzt suchen. Und wenn Spock.com so etwas weiß, dann sagt er mir das. Außerdem kommen sehr viele andere Attribute dazu. Also alles, was man über eine Person weiß, kann in Spock.com Hobby. Gespeichert werden. Genau, Hobby, Geschlecht, Größe, Haare, Gewicht, Eigenschaften.
Analphabet, ja oder nein.
Und das ist natürlich ein großes Problem. Die durchsuchen das gesamte Internet. Jetzt kann man natürlich, wenn man darauf stößt, verlangen, dass diese Daten gelöscht werden. Das machen die auch, wenn die Quelle die Daten auch löscht. Also wenn man zum Beispiel wie in Deutschland auch bekannt und üblich ist, dieses Xing, was ja auch so etwas Ähnliches darstellt, wenn man da drin steht und dann holen die sich da die Daten. Und dann sagen die, ja, wenn wir die löschen sollen, dann kriegen wir die von denen wieder. Also musst du erstmal da löschen, vorher löschen wir deine Daten auch nicht.
Mhm, schön.
Oder so merkwürdige Sachen geschehen da. Wenn du zum Beispiel dein Adressbuch ganz gern da hineinladen möchtest, weil alle deine Bekannten möchtest, dass sie auch bekannt werden weltweit, dann sagen die, ja, machen wir natürlich gern, aber dann möchten wir da, wo deine Adressbücher sind, also zum Beispiel bei Google oder bei sonst jemanden, möchten wir da das Passwort haben, die möchten wir uns selbst herausholen. Also ganz wahnwitzig, ganz irrsinnig. Die versprechen zwar alles Mögliche, aber im Grunde genommen müsste man hier mal sagen, man muss schon irgendwo entsetzt sein, wenn man hört, was da geschieht.
Also ich war auch mal drin, hab geguckt, ob ich drin stehe. Ich stehe nicht drin. Es scheinen mir auch sowieso nur Amerikaner drin zu stehen.
Im Moment ja.
Und dann konnte man ja Mitglied werden. Ich habe versucht, da Mitglied zu werden. Ich habe ja so eine E-Mail-Adresse, nutze ich für so etwas. Und habe eigentlich damit gerechnet, dass ich irgendwie eine Antwort kriege von denen. Haben sie mir eigentlich versprochen, haben sie aber nicht getan. Ich wollte mich nämlich selbst da reinschreiben. Nicht Amerikaner.
Also man sollte die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn man sich überlegt, dass die eine Vermittlungsgebühr für Mitarbeiter zahlen. Wenn du denen einen Mitarbeiter vermittelst, den sie auch einstellen, kriegst du eine Prämie von $2,500. Und die Mitarbeiter bekommen geschenkt einen Apple-Computer und ein großes, ein Riesendisplay, wird gesagt. Mittagessen in der Firma gibt's umsonst und Tonnen von Snacks zwischendurch. Das zu den Arbeitsbedingungen. Die haben also ernsthaft vor, diese Welt, das heißt alle Menschen auf dieser Welt, in eine Datenbank zu bringen, um diese Daten dann sicherlich zu verkaufen. Denn da sucht irgendeine Firma in China irgendwelche Mitarbeiter mit speziellen Fähigkeiten und Kenntnissen. Über Spock.com
Wenn
könnte man sie haben.
Wenn ich jetzt dich melden würde, du würdest da hingehen, wärst du einmal hier weg, weil das ist in Amerika, nehme ich an,
ja,
dein Arbeitsplatz. Ich hätte 2.500 €.
Ja.
Und du ein glückliches Leben mit Snacks.
Aber wahrscheinlich würde ich zurückkommen und dich verhauen, weil ich gar nicht weg will. Also man sollte seine Daten nicht unbedingt preisgeben, nicht alles ins Internet schreiben, vor allen Dingen nicht so E-Mail-Adressen und Telefonnummern, ja, denn das könnte ziemlich böse enden.
Und jetzt hören wir uns mal an, wie das E-Learning aussieht mit Dr. Erika Mellies.
Und wenn ich mich recht erinnere, verrätst du da drin dann sogar, wie du deine Abiturnote in Mathe, wie die war.
Ja, das war auch nur die einzige von dieser in dieser Stufe. Die einzige.
Dann hören wir mal rein. Computer sind eigentlich die idealen Werkzeuge, mit denen man lernen kann. Sie können Daten speichern. Sie sind in der Lage, Daten, die man eingegeben hat, also Antworten, zu vergleichen, zu bewerten und sich zu merken, was richtig und falsch war.
Aber sie sind keine Lehrer, keine richtigen Lehrer. Sie fragen immer dasselbe meistens.
Nee, so einfach ist es ja nicht zu sehen. E-Learning ist ja nun jetzt ein System, was aufsetzt auf diesen ganz normalen Wissensdatenbanken und der sturen, dummen Abfrage, die du eben angesprochen hast. Aber genau dazu wollen wir ein bisschen mehr wissen. Wir haben am Telefon Frau Dr. Erika Mellies. Sie hat sich sehr intensiv damit befasst und hat daran ein System entwickelt und ist Mitarbeiterin am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Tag.
Sagen Sie, braucht man künstliche Intelligenz, um E-Learning-Systeme vernünftig zum Laufen zu bekommen?
Ja, auf alle Fälle. Wenn man ein E-Learning-System oder eine Technologie, die helfen soll zu lernen, wirklich sehr nützlich machen will für den Lernenden, dann muss man ja auf diesen Lernenden eingehen und also auch die Antworten, das Feedback, die Zusammenstellung des Inhalts und das alles abhängig.
Also das, was eben Wolfgang Back einwurf, die fragen immer dasselbe, sagte er.
Genau.
Das ist also nicht der Fall.
Nein, also wir stellen, ein intelligentes System kann ja geeignete Übungsaufgaben stellen und geeignete Beispiele zeigen, je nachdem, zum Beispiel von der Schwierigkeit angepasst oder auch angepasst von der Problematik selbst. Also wenn jemand Biologie studieren will, dann interessieren ihn vielleicht andere Aufgaben, als wenn jemand BWL oder Elektrotechnik studieren will. Also solche Sachen kann man anpassen, aber was eben besonders wichtig ist, man muss die Anforderungen und das, was man demjenigen beibringen möchte, der da das System benutzt, eben auch anpassen an die vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Und dazu muss man den Benutzer zum Beispiel modellieren. Das ist also ein Gebiet der künstlichen Intelligenz. Und die.
Das heißt, Sie schaffen sich ein Modell von dem Benutzer?
Genau. Also je nachdem, wie der bisher Aufgaben oder auch Assessments beantwortet hat, danach modellieren wir ihn. Oder in etwas noch weiterentwickelten Benutzermodellen, da kann man auch die Motivation zum Beispiel des Benutzers oder seine, warum er eigentlich lernt, ob er gute Performance haben will oder ob er schnell fertig werden will oder ob er eben sehr viel lernen will. Das sind ja auch ganz unterschiedliche Ziele.
Das macht die Software aber ganz allein. Da greift keiner ein.
Oder? Und Sie haben sich die Mathematik ausgesucht, die jetzt als Lehrstoff geboten wird.
Ja.
Liegt einmal daran, dass Sie Mathematikerin sind und daher das Thema Ihnen nicht ganz fremd ist.
Ja.
Und liegt daran, dass die Mathematik auch etwas Besonderes darstellt, weil sie doch recht strukturiert ist im Gegensatz zu BWL oder im Gegensatz zu Geisteswissenschaften.
Ja, also ich möchte noch was dazu sagen, nämlich, also ich allein habe ja das System natürlich nicht gebaut, sondern meine Arbeitsgruppe, die ich leite am DFKI und an der Universität des Saarlandes. Und da sind mehrere Mathematiker drin. Also wir sind alle Enthusiasten. Und wir wollen, es ist auch so, dass natürlich gerade in Mathematik, wir denken, in Mathematik auch eine Menge erreicht werden kann durch weiteres Üben und dadurch, dass man doch besser auf den Lernenden eingeht, was ja in so einer Klasse von 30 Leuten oder Schülern sehr schlecht möglich ist. Jedenfalls nicht darüber hinaus den Schülern irgendwas einzutrichtern. Und Mathematik ist eben nicht auswendig lernen, sondern schon auch verstehen und anwenden können. Und das kommt eben heute in vieler Hinsicht zu kurz noch.
Muss man denn den Lehrer noch dazu haben? Ist dieses Maschinenlernen, ist das etwas, was wir stumpf auswendig lernen nennt, oder ist das auch was Intelligenteres? Oder kann man auf den Lehrer eventuell sogar verzichten?
Also auf den Lehrer würde ich auf keinen Fall verzichten, denn der Lehrer hat ja nicht nur die Aufgabe, den Schülern oder sollte gar nicht die Aufgabe haben, den Schülern irgendwelches Wissen einzutrichtern und auch nicht mal immer nur zu üben. Das kann man ja auch zusätzlich noch zu Hause machen, so wie die Nachhilfelehrer heute. Aber der Lehrer muss ja vor allen Dingen seine Begeisterung, sagen wir, für Mathematik weitergeben. Und natürlich kann ein Lehrer seinen Schüler bisher noch viel besser einschätzen,
Frau Dr.
selbst als ein intelligentes System, und den motivieren.
Für welchen Bereich der schulischen Bildung ist das gedacht? Von der Grundschule bis zum Studium, oder gibt es da Einschränkungen?
Also das System selbst, und das ist übrigens noch gar nicht gesagt worden, unser System heißt ActiveMath. Und man findet es auch natürlich im Netz unter www.activemath.org.
Das ist frei.
Es ist frei, genau. Aber das System ist ja erstmal unabhängig von dem Content, der da reingestellt wird. Und wir bemühen uns natürlich darum, dass immer mehr Content da reingestellt wird. Und davon hängt natürlich auch ab, für wen dann dieser Inhalt geeignet ist. Also wenn man jetzt Analysis, kann man den Leuten den Schülern in der vierten Klasse noch nicht vorsetzen, aber wir haben auch einen Bruchrechnungskurs beispielsweise, und der ist wieder für alle möglichen Schüler ab der sechsten Klasse geeignet.
Wie können Sie das System für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik mit den unterschiedlichen Lehrplänen in den einzelnen Bundesländern abbilden lassen?
Na, im Augenblick bilden wir es nicht auf die Curricula ab, sondern wir haben sozusagen die innermathematischen Abhängigkeiten. Also bestimmt, es gibt ja Übungsaufgaben und Beispiele, die für bestimmte Konzepte und für bestimmte Regeln und Algorithmen sind, die man lernen kann. Und davon hängt das zunächst ab. Wir können es allerdings eben auch dann customisieren auf bestimmte Curricula. Also das geht. Man kann dieses System überhaupt customisieren. Eine dieser Anwendungen ist übrigens der Mathe-Führerschein, der auch schon mal in den Medien war, der allerdings noch nicht adaptiv ist, weil das war eine ganz einfache Anwendung unseres Systems und eine relativ frühe Anwendung, aber die schon mit sehr schönen Inhalten funktioniert und die Zielgruppe hat, die Studienanfänger zu begleiten oder Schüler, die mit einem Studium beginnen wollen, damit sie überhaupt ihre Mathekenntnisse auf ein entsprechendes Niveau bringen können. Und das ist auch eine Richtung, die wir jetzt sehr stark weiterverfolgen werden.
Gut.
Also solche Brückenkurse eben.
Also ich denke, es ist sehr begleiten. Wichtig, so etwas zu haben und auch frei verfügbar im Internet zu haben. Und ich hoffe, dass durch unser Gespräch hier sehr viele Leute den Weg zu Ihnen finden, im Internet natürlich, um das zu erreichen, was wichtig und notwendig ist.
Ich hatte früher... Ja,
darf ich noch kurz was dazu sagen?
Ja, natürlich.
Nämlich, wir würden auch sehr gerne weitere Lehrer zum Beispiel oder auch Leute von den Unis einladen, ihren eigenen Content dazu produzieren, den wir mit unserem System dann im Internet zur Verfügung stellen.
Also auf Lehrer und Dozenten ran. Wie ist die Adresse, sagen Sie bitte nochmal, die URL?
Die URL ist www.activemaths, also aktive Maths.
Math.
Math mit M-A-T-H.
T-H-S.
Ja. Nein, nee. M-A-T-H, also A-C-T-I-V-E-M-A-T-H.
Ich werde es im Internet niederschreiben.
Gut.org, ja?
Ja, ja. Mhm. Ich musste damals in meiner Schulzeit noch auf eine solche Maschine verzichten im Mathematikunterricht. Und
Man merkt es heute noch.
Und Sie glauben das nicht, was ich für eine Note hatte. Ich hatte eine 1 in meinem Abiturzeugnis und das war Mathematik.
Na wunderbar. Sind Sie der richtige Kandidat für uns?
Jetzt bin ich platt. Schönen Dank und schönen Tag noch.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Es gibt Entwicklungen, da horcht man selbst auf, weil man sowas selbst gebrauchen könnte. Ich mit meiner riesen Datenmenge an MP3s auf den Platten, ich möchte sowas vielleicht, ohne dass ich die Platte transportiere, auf der Terrasse hören. Und da müsste man jetzt darüber nachdenken, wie kriege ich denn diese MP3-Platte da in
einen kleinen Sender da draufstecken?
Und ja, in ein System rein, damit das funktioniert. Also könnte das über einen Computer natürlich ins WLAN irgendwie reinbringen und dann per WLAN in das WLAN Ganze...
WLAN-Kopfhörer rumlaufen.
WLAN-Kopfhörer?
Nö. Ja, ich sagte, gibt's ja gar nicht.
Ach so. Oder aber man kann das Ganze, weil das natürlich eine Anwendung ist, die immer mehr Leute machen wollen, denn wir werden das Radio hören wird ganz neu gestaltet werden und auch seine Musiksammlung, die will ich
glaube, das Radio in Wolfgang geht ja unter, sondern wir werden Mediadaten bekommen, wo alles gleich behandelt wird. Denn das haben wir ja schon gesehen auf der IFA in Berlin. Da geht es ja schon los und ich denke, dass irgendwann alles von jedem und überall gehört und gesehen werden kann.
Jetzt haben wir in der Telefonleitung einen Gast. Er ist Geschäftsführer einer Spin-off-Firma, Motama GmbH, Dr. Marco Lohse. Sie waren vorher bei Professor Slusalek, der die schönen Sachen mit dem Rendering macht auf dem Computer, der sich aber auch um Multimedia kümmert. Was würden Sie mir dann jetzt empfehlen, also wahrscheinlich das Gerät von Ihrer Firma, wenn ich meine Musik hören will?
Ja, also ich würde Ihnen natürlich empfehlen, dort momentan vielleicht noch für den Endanwender mit ein bisschen Bastelarbeit verbunden, aber ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, unsere Software runterzuladen. Die gibt es umsonst im Internet und damit kann man sich mit ein bisschen Mühe ein netzwerkweites, hausweites, zum Beispiel Audiosystem selber basteln, auch auf Grundlage von alten, vielleicht ausrangierten PCs.
Die URL ist http, www.motama.com.
Das ist richtig.
Motama.com steht auch bei uns im Internet dann später.
Lassen Sie mich einfach mal fragen, was kann denn Ihre Software? Wenn ich also ein Fernsehgerät habe und ich habe einen WLAN-Radioempfänger und ich habe vielleicht noch irgendwo ein altes Tonbandgerät rumliegen oder ich habe noch MP3s auf meinem Rechner, kriege ich das alles irgendwie unter einem Hut mit Ihrer Software?
Prinzipiell ja, aber das waren jetzt auch schon ganz, ganz schön schwierige Themen. Also sagen wir mal so, die ganz alten analogen Geräte, die müsste ich irgendwo natürlich in die digitale Welt bringen. Das heißt, aber selbst den Plattenspieler kann ich ja heute zum Beispiel an eine Soundkarte anschließen.
Es gibt auch Plattenspieler mit USB-Anschluss.
Das gibt es zum Beispiel auch, genau. Dann bin ich direkt schon in der digitalen Welt. Und mit unserer Software könnte man jetzt eben so einen Plattenspieler als neues Gerät im ganzen Netzwerk bekannt machen. Wir haben also so eine sogenannte Middleware implementiert. Das ist eine Software-Zwischenschicht. Das heißt, die läuft auf verschiedenen Systemen. Und eine Anwendung hat dann den großen Vorteil, dass sie sich eben diese ganzen Geräten, die Ressourcen im Netzwerk zusammensuchen kann,
zum Beispiel einen Plattenspieler. Das müssen wir aber jetzt erstmal aufdröseln. Ja. Sie sagen, die läuft auf verschiedenen Plattformen. Damit meinen Sie, dass Ihre Software auf einem Rechner läuft, auf dem Windows installiert ist, auf dem eventuell Linux installiert ist und was noch?
Also letztendlich reicht uns als Einstieg ein ganz normaler PC. Das kann auch noch ein sehr, sehr alter PC schon sein, der zweite PC. Es kann natürlich ein Laptop sein.
Auch ein Apple?
Auch Mac OS 10 unterstützen wir auch. Und dort kann ich die Software sehr einfach selber installieren und kann dann auch halt eben zwei Geräte zusammenschalten. Das heißt, ein Standardbeispiel ist, ich habe eine DVB-Karte in einem PC und möchte jetzt auf einem anderen PC, als hätte ich dort diese Karte eingebaut, auch das TV-Programm konsumieren, aber natürlich auch dann umschalten, wenn ich möchte. Das ist auch so ein Knackpunkt. Das geht also weit darüber hinaus, dass ich einfach eine Datei von einem Server auf einen Client streame. Hier habe ich einfach die Möglichkeit zu sagen, der PC, obwohl er gar keine TV-Karte hat, kann sich im Netzwerk eine suchen, die verwenden und die dann so verwenden, den Kanal wechseln, die EPG-Informationen abgreifen, als hätte er die lokal eingebaut.
Jetzt habe ich aber zum Beispiel, da wo die Karte eingebaut ist, eine Bildschirmauflösung von 1920x1200 eingestellt und die Software der Karte bildet das auch so ab. Und auf meinem anderen Rechner habe ich 1024x768.
Oder auf dem Handy, das ist noch kleiner.
Genau, also das kann man auch sehr schön machen, weil alle Geräte im Netzwerk, die jetzt unsere Software haben, und das ist auch wirklich eigentlich nur ein kleines Stück Software, die können dann auf alle anderen Geräte auch wieder zugreifen. Das ist diese Peer-to-Peer-Idee. Jeder kann mit jedem letztendlich. Das heißt, das Handy könnte auch hergehen und sagen, ich suche mir eine TV-Karte und dann suche ich mir noch einen schnellen Rechner in meinem Netzwerk und vielleicht kodiere ich dort das Video komplett um. Ich habe also erstmal einen MPEG-2-Datenstrom, der kommt über Satellit, den kann das Handy so gar nicht darstellen, aber vielleicht kodiere ich das um in ein anderes MPEG-4-Format.
Live.
Genau, das geht live. Und das Spannende ist auch, dass diese Anwendung sich auch dynamisch letztendlich diese ganzen Komponenten zusammensuchen kann. Das heißt, es kann sein, das Handy kann MPEG-4 oder es kann auch ein älteres DivX-Format. Es findet aber im Netzwerk halt nur diesen DivX-Encoder, und dann verwendet es halt diesen Encoder und kann dann mit einer recht komplexen Konfiguration dann letztendlich doch das TV-Signal empfangen. Das Schöne ist, diese Anwendung dafür ist wirklich sehr, sehr einfach zu implementieren. Das heißt, da stöpselt man letztendlich 3-4 Komponenten zusammen und auf einmal hat man das Fernsehbild auf dem Handy.
Mein Mobiltelefon muss aber dafür vorbereitet sein.
Das muss vorbereitet sein, das ist richtig. Der Clou ist letztendlich die Software und da geht auch der Trend generell hin, denke ich, dass die Software eine immer größere Rolle spielt. Das Schöne ist, die kann ich aktualisieren, die kann ich erweitern jederzeit. Und auf einem Windows Mobile Handy zum Beispiel kann man schon einen großen Teil von unserer Software installieren und wir wollen da auch bald eine Version dann öffentlich verfügbar machen, die dann jeder einfach auf seinem Handy mit Windows Mobile jetzt noch installieren kann.
Und die ganze Kommunikation, also dieses Schwierige da zu sagen, da kommt ein MPEG-2-Strom, den kann ich leider nicht darstellen. Jetzt gucke ich mal nach, ob ich da vielleicht einen Encoder finde, für umzuwandeln, MPEG-2 nach XVIT. XVIT kann ich jetzt wieder darstellen. Das geht alles automatisch?
Also so ein bisschen Cleverness muss die Anwendung schon noch haben. Aber arg viel mehr als genau diese Schritte, die Sie jetzt beschrieben haben, muss ich letztendlich gar nicht umsetzen. Dann, weil eigentlich diese ganze Netzwerkgeschichte, diese ganze Komplexität mit den verschiedenen Formaten, das ist alles versteckt in unserer Software und kann da wirklich sehr, sehr einfach verwendet werden.
Und wenn Sie dann immer sagen, dass man die runterladen kann, wovon leben Sie, wovon wollen Sie leben?
Also unsere Firma lebt davon, dass wir Kunden haben, die auch Endgeräte bauen, auf der dann unsere Software läuft. Da implementieren wir Anpassungen und leisten Unterstützung. Und wir haben natürlich einerseits auch eine Open-Source-Version, das heißt, die kann sich jeder runterladen. Wir haben aber auch für Firmen, die das benötigen, auch eine kommerzielle Version, wo wir dann den ganzen Support leisten.
Können wir Ihnen, glaube ich, sogar gratulieren. Sie haben einen Edelhersteller gefunden, Bang & Olufsen, Sie dürfen das sogar sagen, dass die demnächst ihre Software einbauen werden und damit arbeiten werden.
Genau, ja, wir hatten jetzt die Ehre, muss ich sagen, dort eine Zusammenarbeit verkünden zu dürfen. Das ist auch in der ganzen Branche oft recht geheim, wer dort wem zuliefert. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf.
Also Herr Dr. Lohse, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was Sie erzählt haben, klingt für mich fast unglaublich. Nicht, dass ich Ihnen nicht glauben würde, sondern die Leistung, die Ihre Software dort erbringt, das finde ich also schon gigantisch. Wenn ich da wirklich meine alten Rechner zusammenknoten kann mit irgendwelchen anderen Teilchen und einem Mobiltelefon, ich werde es ausprobieren, ich werde mir die Software aus dem Internet holen.
Und ich werde wahrscheinlich noch ein paar Mal anrufen bei Ihnen. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Einen schönen Tag noch. Tschüss. Vor einigen Sendungen haben wir über Google berichtet, was in den Geschäftsbedingungen steht und wie katastrophal das eigentlich ist, was sich da Google herausnimmt für Rechte, was es alles mit den persönlichen Daten derer, die etwas hineinschreiben, machen darf. Es ist nicht der Einzige, der so etwas macht von diesen Großkopferten, sagt man in Bayern, wollte ich eigentlich mal klar machen, denn Microsoft, das steht bei denen in den Geschäftsbedingungen drin, kann persönliche Informationen über sie offenlegen, falls dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder im guten Glauben erfolgt.
Was ist denn der gute Glauben?
Jo, wenn Microsoft glaubt, dass es gut ist, dass man deine Daten veröffentlicht. Dies sei notwendig, um rechtliche Forderungen zu entsprechen, die an Microsoft gerichtet werden, um die Rechte Microsoft zu schützen und zu verteidigen, inbegriffen der Durchsetzung von End-User-Abkommen, oder um in dringenden Fällen die persönliche Sicherheit von Microsoft-Mitarbeitern, der Nutzer unserer Dienste oder Teile der Öffentlichkeit zu schützen. Also wenn Microsoft im guten Glauben ist, dass ein Mitarbeiter irgendwie Schaden erleidet, wenn meine Daten nicht veröffentlicht werden, dann darf man es auch veröffentlichen. Also auch wieder so eine Geschichte, da muss man sagen, was sich diese Großkonzerne rausnehmen, ist wirklich schlimm.
Ich finde ja noch schlimmer, finde ich ja, was Microsoft mit dem Telefon macht. Also Telefon, wie es telefoniert.
Das sagt wie ein Computer telefoniert.
Ja. Die ganzen Programme, die da nach Redmond geschickt werden, wenn sich da was ändert, das Autoroute-Update, Windows Media DRM, der Media Player, malicious Software Removal, Cleanup on Upgrade, Network Connectivity, Status Icon, Windows Time Service und der IPv6 NAT Service Teredo und so weiter und so weiter.
Aktivierung, Customer Experience im Programm, Gerätemanager, Driver Protection, Dynamic Update, Event Viewer, File Association, Webserver und so. Also man kann hier noch 20 Programme, alle die telefonieren ja über meine Internetverbindung nach Redmond und sagen, hör mal, hier ist der und der. Was genau geschieht, weiß man nicht. Auf jeden Fall werden Seriennummern und ähnliche Sachen ausgetauscht. Das sind auch persönliche Daten von mir. Und wenn Microsoft sich herausnimmt, die zu veröffentlichen, nach gutem Glauben, dann muss ich sagen, das ist genauso, fast genauso schlimm wie das, was Google macht.
Das hast du aber gemerkt mit dem Google. Vorher hast du nämlich noch Google gesagt.
Ja, ich habe ja den Anschiss von dem Senior-Moderator bekommen und der Junior-Moderator ist ja noch lernfähiger als der Senior und deswegen habe ich mir das gemerkt, dass nicht Google heißt, sondern Google.
Google, ja. Denn er schreibt zum Beispiel Mails herum, da steht Handy mit E drin. Ein Handy.
Ja, so ich schreibe das so, wie es gesprochen wird. Das ist ja kein englisches Wort.
Und noch was anderes, was war das noch? Das andere war ganz grauenhaft. Das Handy.
Ja, noch. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu schreiben habe. Ich mache auch an der Rechtschreibreform nicht mit, weil dieser Staat soll sich bitteschön um wichtige Aufgaben kümmern und mir nicht vorschreiben, wie ich zu schreiben habe.
Basta. Also, du schreibst das mit SZ?
Ja, natürlich.
Ja, gute Nacht.
Ich schreibe so, wie es mir gefällt. Fertig.
Du bist doch ein Journalist. Willst du wenigstens sein?
Ja, was hat denn das damit zu tun, dass ich mir vorschreiben lassen muss von dem Staat, für den ich Steuern abgedrückt habe?
Das ist illegal, was du machst.
Nein, das ist nicht illegal.
Doch.
Nein.
Weil wir haben.
Hast du schon mal jemand gesehen, der ins Gefängnis gekommen ist, weil er an der neuen deutschen Rechtschreibung nicht teilgenommen hat, die wiederum viermal geändert worden ist, wo man viermal Schulbücher gedruckt hat und die Verlage Geld damit verdienen konnten?
Seit einiger Zeit ist sie State of the Art und als Journalist hast du dich dran zu halten.
Nein, es gibt auch eine neue Rudolfsche Rechtschreibung, an die halte ich mich auch.
Gut, okay, das war's mal wieder für heute. Ich glaube, die Sendung war ganz interessant. Also dieses eine Thema mit dem übergreifenden Netzen da, das finde ich ganz toll. Daumen geht nach oben.
Ist schon oben,
ja. Und dann ein E-Büb oder irgendwie Rogezuck oder...
Ja, und Diddle-Daddle.
Immer noch dieses Diddle, das kanadische Diddle-Daddle.
Nein, du hast ja einen neuen Diddle-Daddle-Computer.
Ja, genau.
Diddle-Daddle.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik, Manfred Kläuber. Produktion, Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.